herzlich willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Mein Name ist Sarah und ich moderiere heute zusammen mit Lennart.
Hallo, das bin ich.
Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid, beziehungsweise diesen Monat. Ich sag's immer falsch. Genau, das hier ist ein Podcast, beziehungsweise eine Radiosendung, in der wir einmal monatlich mit spannenden Menschen aus Flensburg ins Gespräch kommen und über eine Utopie nachdenken. Wir wollen dabei über eine andere, vielleicht eine bessere Zukunft nachdenken, die solidarisch ist. Und genau, bei uns geht's nicht darum, schon einen komplett ausgearbeiteten Plan für die Zukunft darzustellen, sondern eher darum, nochmal gemeinsam ins Nachdenken und ins Träumen zu geraten. Und diese Woche ist Anne bei uns zu Gast. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Ich darf dich, Anne, jetzt einmal ganz zu Beginn noch einmal vorstellen, dass die HörerInnen auch Bescheid wissen, wer du bist. Und zwar hat Anne in Witzenhausen ökologische Agrarwissenschaften studiert. Das ist in der Nähe von Kassel und hat auch immer mal wieder auf unterschiedlichen Höfen gearbeitet. In Witzenhausen war sie auch ungefähr 2 Jahre lang Mandatsträgerin im Stadtparlament und hat da nochmal einen realen Blick auf die Umsetzung von Utopien oder Forderungen vielleicht bekommen, der genau ganz spannend ist oder ihren Blick da geprägt hat. Sie ist außerdem bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft aktiv, kurz ABL, und arbeitet da an unterschiedlichen Projekten mit und ist beim Acker-Syndikat unterstützend im Hintergrund unterwegs. Ansonsten studiert sie auch hier in Flensburg, wie Lennart und ich, Transformationsstudien, worüber wir uns auch nochmal kennengelernt haben. Und noch vielleicht ein spannender Fakt zu Anne ist, dass sie den Anbau von Trockenbohnen richtig gut und spannend findet und da sich gerne mit auseinandersetzt und vielleicht auch mal zu prokrastiniert. Soweit zu dir, zur Vorstellung, Anne. Habe ich was vergessen oder was falsch dargestellt, dann kannst du das gerne nochmal korrigieren.
Nee, ich glaube, das passt soweit.
Ja, cool.
Dann haben wir direkt zu Beginn eine Frage, die wir eigentlich all unseren Gästen stellen. Und die lautet, Anne, was bedeuten denn Utopien für dich?
Ich glaube, Utopien sind für mich ähnlich wie für euch nichts, was fertig ist oder wo ganz viele Details schon eingefügt sind und eine genaue Vorstellung da ist, sondern mehr eine Richtung, in die es gehen kann. Und ich glaube vor allem die Frage nach utopischen Strukturen, also wie man Strukturen umgestaltet, sodass darin sozusagen sich irgendwie Dinge entfalten können. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das nicht zu verwechseln. Also das, was man sich persönlich vielleicht an Details ganz gerne vorstellt, was man so hätte, also was man will, dass das eine ganz andere Frage ist als Strukturen, die das möglich machen, dass solche Utopien überhaupt entstehen können. Genau, und die große Frage, wie man da hinkommt.
Und dann hat Lennart für uns diesmal einen Infoblog mitgebracht, der schon mal so ein bisschen in das Thema, um das es gleich mehr geht, einführt.
Gut, die Hälfte der Fläche von Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Ein Drittel davon dient dem Anbau von Futtermitteln wie Mais oder ist von Wiesen und Weideland bedeckt. Auf den restlichen Flächen wachsen unterschiedliche Getreidesorten, Ölsaaten, Zuckerrüben, aber auch in kleinerem Umfang Obst- und Gemüsesorten und verschiedene Sonderkulturen. Der Anteil an Fläche, der in Deutschland von der Landwirtschaft genutzt wird, geht seit Jahren zurück. Zugunsten von Bau- und Verkehrsflächen, der Energieerzeugung, dem Anbau von Rohstoffen, aber auch dem Naturschutz schrumpft die landwirtschaftliche Nutzfläche. Zwischen 1993 und 2019 ist sie im Vergleich zur gesamten Fläche Deutschlands um 3 Prozentpunkte kleiner geworden. Das sind etwa 1 Million Hektar. Gleichzeitig nimmt die Qualität der Böden in Deutschland, aber auch weltweit stark ab. Durch Erosion, nicht nachhaltige Bewirtschaftung und Flächenversiegelung geht wertvoller Humus, also fruchtbarer Boden, meist unwiederbringlich verloren. Die große Nachfrage nach Flächen lässt die Preise stark steigen. Von 2005 bis 2019 betrug die Preissteigerung beim Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken in Deutschland 204%. Das macht es für LandwirtInnen immer schwerer, Flächen zu kaufen oder zu pachten, die sie für eine Betriebserweiterung oder Betriebsneugründung brauchen. In Deutschland sinkt zwar die Anzahl der Höfe stetig. Die Flächen liegen dann jedoch nicht einfach brach, sondern werden von anderen landwirtschaftlichen Betrieben genutzt. Durch die Subventionierung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU gibt es nach wie vor einen hohen Wettbewerbsvorteil für Betriebe, die eine große Fläche bewirtschaften. Für viele BäuerInnen wird es immer schwieriger, genug Geld zu verdienen, ohne den Betrieb zu vergrößern.
Ja, danke dir, Lennart, für den Infoblog und für die Einführung schon mal zum Thema. Ihr habt schon gehört, es geht viel um Boden, aber trotzdem würden wir jetzt gerne nochmal ganz grundsätzlich in die Utopie, die du für uns mitgebracht hast, Anne, einsteigen und daher die Frage an dich. Welche Utopie hast du dabei? Worum geht's heute?
Die Utopie, die ich dabei habe, ist, dass ich mir wünsche, dass der Zugang zu Land nicht mehr am Markt verhandelt wird. Also wie Lennart gerade gesagt hat, geht es viel um Preise, um Kaufpreise, um Pachtpreise. Und es ist total schwierig, an Land zu kommen und macht einen finanziellen Druck, der es eigentlich unmöglich macht, für Betriebe ökologisch und sozial nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, meine Vorstellung wäre oder meine utopische Vorstellung ist, dass der Zugang zu Land anders verhandelt wird, dass darüber nicht über, genau, dass es nicht über den Markt geht. Und dass gute Lebensmittel, sprich ökologisch und sozial nachhaltig angebaute Lebensmittel für alle zugänglich sind. Also es keine Frage des Preises ist und auch keine Frage des Wohnortes, sondern dass wir Lebensmittel als, naja, die Grund-Daseinsfürsorge für alle zugänglich gestalten können und zwar auch in einer hochwertigen Qualität für alle.
Du hast gerade schon zwei Unterscheidungen aufgemacht, einmal soziale Nachhaltigkeit und einmal ökologische Nachhaltigkeit. Was bedeutet das denn ganz konkret im Beispiel von Böden?
Also am Beispiel von Böden ist es so, dass wir, wie du es erwähnt hast, in dem Infoblog eine total krasse Erosion haben. Also auch in Deutschland, in Brandenburg zum Beispiel, haben wir total krasse Mengen, die am Boden abgetragen werden. Zum Beispiel durch Winderosion, das heißt, der Wind trägt die Partikel davon. Oder auch durch Wasser, also Starkniederschläge. Und die Nachhaltigkeit, also ich würde sagen, nachhaltig angebaut in Bezug auf den Boden ist, wenn der Boden eben nicht an Fruchtbarkeit verliert. Also die aktuellen Anbaumethoden, die gerade weit verbreitet sind, haben zur Folge, dass Boden degradiert, das heißt, dass seine Qualität abnimmt, dass er schlechter wird, dass er weniger fruchtbar ist und dementsprechend wir weniger gut langfristig gesehen Nahrungsmittel darauf produzieren können. Und eine ökologische Bewirtschaftung wäre in dem Sinn für mich eine angepasste Bewirtschaftung, das heißt, möglichst wenig Bodenbearbeitung. Da kommen ganz viele Themen mit rein. Also da kommt sowohl die Bodenvielfalt, der Bodenlebewesen mit rein, aber auch zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel, dass Böden wahnsinnig viel emittieren. Also die Landwirtschaft ist in sich ein Riesen, wie nenne ich das? Also in Bezug auf den Klimawandel, die Landwirtschaft hat krasse Treibhausgasemissionen und gleichzeitig hat sie das Potenzial, Kohlenstoff im Boden zu binden. Das heißt, CO2 wieder in stabile Verbindungen zu bringen. Und da sehe ich schon den Knackpunkt zu sagen, wir müssen zu einer Bewirtschaftung kommen, die es Landwirtinnen ermöglicht, so zu wirtschaften, dass Boden weder an Fruchtbarkeit verliert, plus dass es möglich wird, Boden aufzubauen.
Das wäre jetzt vielleicht vor allem diese ökologische Komponente. Wie sieht es da auf der sozialen?
Also auf der sozialen Ebene würde ich sagen, dass wir in der Landwirtschaft immer an finanziellen Druck ausgesetzt sind, der es uns eigentlich unmöglich macht, ökologisch und sozial nachhaltig zu wirtschaften. Damit meine ich, dass wenn angenommen Leute einen Betrieb leiten oder wir in der Landwirtschaft arbeiten, wir uns eigentlich jeden Morgen die Frage stellen können, was wir heute ausbeuten. Also beuten wir die Tiere aus, beuten wir unsere Angestellten aus oder uns selbst, wenn wir Betriebsleitende sind. Beuten wir Pflanzen aus, beuten wir die Umwelt aus oder beuten wir eben die Böden aus? Und ich glaube, dieser finanzielle Druck macht es unmöglich, ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Der macht es aber auch unmöglich, sozial nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, der Zusammenhang, glaube ich, auf den du gerade, den du erfragt hast, ist, in dem Moment, wo wir diesem finanziellen Druck standhalten müssen und Profite abwerfen müssen und in einem Maße produzieren müssen, müssen wir irgendwo Abstriche machen und wir machen sie in der Regel ökologisch. Wir externalisieren, also wir lagern unsere Kosten aus in die Umwelt und gleichzeitig natürlich auch sozial, also die Angestelltenverhältnisse und auch für Betriebsleitende ist es teilweise ist es unzumutbar. Also Landwirtschaft ist einer der Sektoren mit den fast den allerhöchsten Suizidraten an Berufsgruppen überhaupt.
Du hast eben von einer anderen Vergabe von Flächen beziehungsweise einem anderen Umgang mit Böden gesprochen. Und mich würde dieses andere nochmal interessieren, also das andere abseits vom Markt. Magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen?
Gerne. Also genau, aktuell wird der Zugang zu Land ja eben vor allem am Markt verhandelt, das heißt Höchstbietende kriegen die Flächen und das findet auf ganz vielen Ebenen statt. Das findet aber auch zum Beispiel auch bei den öffentlichen Flächen statt. Also ungefähr 10% der Flächen, der landwirtschaftlich genutzten Flächen sind in öffentlicher Hand. Und die Frage ist, wie die vergeben werden. Und wie ich gerade gesagt habe, eben meistens nach Höchstpreis. Alternativ wäre es natürlich viel sinnvoller, das nach einem Konzeptvergabeverfahren zu machen, ähnlich wie das in der Stadt ist, wenn es zum Beispiel um das Bauen geht. Das könnte man gut vergleichen. Sozusagen zu schauen, wer hat das beste Konzept? Also zum Beispiel, welches Konzept, was wie diese Fläche bewirtschaftet wird oder was mit dieser Fläche gemacht wird, dient zum Beispiel am meisten dem Gemeinwohl. Und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hat eine Kampagne gestartet. Am 25.11. war da Kampagnenauftakt. Mhm. Und da geht es darum, dass die Gemeinden und Kommunen ihre Flächen eben gemeinwohlorientiert vergeben. Das heißt, nach einem Kriterienkatalog, da sind ökologische Kriterien, aber auch soziale Kriterien drin verankert, wo eben geschaut wird, naja, was bringt denn uns allen am meisten von den Bewerbenden, die diese Fläche bewirtschaften wollen. Und das ist natürlich total spannend, wenn wir auch davon ausgehen, dass dieser Boden ja eigentlich gerade dieser öffentliche Grund und Boden, der gehört ja uns allen. Dementsprechend sollten wir auch schauen, dass die Nutzung uns allen zugutekommt oder zumindest nicht noch in einem Sinne schädlich ist.
Jetzt wohnen wir hier in Flensburg, da hat man nicht unmittelbar Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen. Man sieht die vielleicht, wenn man mit dem Zug unterwegs ist oder rausfährt. Wie würden wir denn hier in Flensburg oder in anderen Städten merken, dass deine Utopie umgesetzt wird?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen, also ich habe mich ja gerade nur auf die öffentlichen Flächen bezogen. Das sind wie gesagt grob 10%. In Flensburg sind ganz, ganz wenige Flächen tatsächlich in der Hand von der Stadtverwaltung. Deswegen ist es schwierig, das auf Flensburg in dem Sinne zu übertragen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Umlandgemeinden das Land, das sind, also, oder auch wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht nur über öffentliche Flächen sprechen, sondern auch über die anderen, die teilweise bei außerlandwirtschaftlichen Investoren liegen und teilweise aus den Grundbüchern gar nicht ersichtlich ist, wem die gehören, aber wir insgesamt eine krasse Akkumulation von Land haben, also immer weniger Menschen oder immer weniger Konzern, immer mehr Land gehört. Dann würde ich davon ausgehen, wenn wir dann in das Umland von Flensburg fahren, dann würden wir eine total vielfältige Landwirtschaft sehen. Also wir hätten, glaube ich, also in meiner Utopie eine viel diversere Landwirtschaft, also ja nicht nur eine Landwirtschaft, sondern eine viel diversere Landschaft. Wir hätten irgendwie lebendige Dörfer, eine lebendige Dorfkultur. Wir hätten Bäume auf den Äckern, wir hätten Blühstreifen, aber nicht nur als Maßnahme, mit der man sich rühmen kann, sondern ja, eine, die tatsächlich, genau. Wir hätten ganz viele Hecken, die vor Wind und Erosion schützen, genau, ganz viele Knicks, solche Sachen. Menschen, die auf den Feldern arbeiten, Spaß dran haben. Ja, und vielleicht, wenn man rumfährt, auch mal einen Apfel, den man pflücken kann. Oder, also genau, das ist jetzt nicht, als ob es das gerade überhaupt nicht geben würde, aber ich stelle mir auch einfach eine viel essbarere Landwirtschaft vor und vor allem eine Landschaft, ja.
Das finde ich ein total spannendes Stichwort, weil oft, ich bin im Münsterland groß geworden, wenn ich da durch die Landschaft fahre im Sommer oder so, dann und sehe, was auf den Feldern wächst, dann kann ich in der Regel davon als Mensch kaum irgendwas essen, weil ein ganz großer Teil davon einfach Mais in Monokulturen ist. Der bringt mir jetzt nichts. Also vielleicht würde sich auch an der Ernährung was ändern von den Menschen in Städten.
Ich glaube, zwangsläufig. Also ich glaube, es geht nicht, ökologisch nachhaltige Leben und sozial nachhaltig angebaute Lebensmittel zu produzieren im großen Stil, wenn sich nicht die Ernährungsstile ändern. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man öffentliche Institutionen und Kantinen und so weiter umstellt in Bezug auf Bio-Essen, wie auch immer, dann muss man auf jeden Fall die Rezepte umstellen. Also so wird es nicht funktionieren.
Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick in deine Utopie. Wir kommen schon zu unserem ersten Song und den hat Sarah heute für uns mitgebracht.
Ich wünsche mir von Lizzo Like a Girl.
Wenn ihr uns jetzt gerade im Radio hört, dann kommt sofort der Song. Ansonsten müsst ihr einmal kurz in die Flensburgs Utopienwerkstatt Musikplaylist auf Spotify wechseln. Dort werdet ihr auch den Song finden. Viel Spaß damit.
Ja, willkommen zurück. Wir sind bei Flensburgs Utopienwerkstatt mittlerweile beim zweiten Teil angekommen. Anne ist heute bei uns zu Gast und wir haben gerade schon einiges zu ihrer Utopie, die sie für uns mitgebracht hat, gehört. Und es geht um Böden und auch die Vergabe von Flächen, der Umgang mit Flächen, der eben nach anderen Prinzipien als marktgesteuert laufen soll, nämlich eher nach ökologischen und sozialen Kriterien beziehungsweise gemeinwohlorientiert. Und jetzt vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner gedacht oder gefragt, Anne, wie bist du denn überhaupt zur Landwirtschaft gekommen? Was findest du spannender dran? Genau, wieso interessiert dich das Thema?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin dazu gekommen, weil ich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mal in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet, relativ lange. Und das war ziemlich viel Bastelkram und die Leute beschäftigen. Und ich habe aber parallel auf dem Hof gewohnt. Und auf dem Hof habe ich abends auch noch mitgearbeitet. Und da war immer relativ viel zu tun, wo ich dachte, boah, das könnte die Person machen und die Person. Und ich dachte mir, boah, das wäre richtig cool, wenn man diese zwei Institutionen verbinden könnte. Und da wollte dann eigentlich vor allem soziale und inklusive Landwirtschaft machen. Und habe mich dann entschieden, ökologische Landwirtschaft zu machen, weil ich dachte, dass es... Genau, weil ich eigentlich gerne auf der menschlichen Ebene, ich wollte das nicht so professionalisieren aus dem sozialen Aspekt heraus und hatte dann irgendwie auch richtig Bock auf Landwirtschaft und finde das eine spannende Tätigkeit, weil ich habe das Gefühl, dass das sehr sinnerfüllend ist, was natürlich in dem Kontrast zu wir basteln, damit alle beschäftigt sind, ein krasser Kontrast ist, weil es eine sehr sinnvolle Aufgabe ist. Also so das, die Lebensgrundlage, die allergrundlegendste. Und ich glaube, dass es schon auch entspannend sein kann, das nicht ständig in Frage stellen zu müssen, was man so tut den lieben langen Tag.
Und wann hast du dann gemerkt, bei deiner Beschäftigung mit Landwirtschaft, okay, hier läuft was grundsätzlich falsch, hier muss irgendwie Veränderung rein?
Ich glaube, ich habe das relativ schnell gemerkt, weil ich am Anfang dachte, über ökologische Landwirtschaft oder über die Anbauverfahren und so weiter kann man ja schon viel tun, auch in Bezug auf Klimawandel und Umweltschutz und so weiter. Und habe dann aber gemerkt, durch diesen ganzen finanziellen Druck, also auf allen Betrieben, auf denen ich gearbeitet habe, war das immer ein Faktor, der total einschränkend war in alle Richtungen. Also sowohl was das Zusammenarbeiten angeht, also in dem sozialen Aspekt, als auch in dem ökologischen. Also es waren immer finanzielle Grenzen gesetzt und die kamen sehr schnell. Also das, was zum Beispiel, was ich gelernt habe an Anbaumethoden, die gut wären, ist teilweise nicht unbedingt umsetzbar mit den Strukturen, in denen wir wirtschaften. Und dann dachte ich mir irgendwann, naja, eigentlich müsste man an diese Strukturen, man müsste gegen diese Strukturen rennen und versuchen, die zu verändern, um zu ermöglichen, dass diese ökologische Landwirtschaft oder auch regenerative Landwirtschaft und Anbaumethoden, die gerade viel erforscht und ausprobiert werden, damit die überhaupt dass die überhaupt umgesetzt werden können. Also die Ideen und die Forschung und auch die Erfahrung, auch gerade aus anderen Regionen, ist ja in Teilen da, aber wir können sie nicht umsetzen unter diesen Strukturen. Und das ist, glaube ich, das, wo es bei mir ein bisschen gekippt ist, wo ich dachte, boah, ich habe eigentlich gerade keine Lust, jeden Tag in der Landwirtschaft zu arbeiten und permanent mit diesen Strukturen konfrontiert zu sein, ohne gegen diese Strukturen anrennen zu können.
Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Also immer wenn ich mich irgendwie mit LandwirtInnen oder BäuerInnen unterhalte, also ich bin selber auch in einer ländlichen Region aufgewachsen, dann habe ich auch voll den Eindruck, dass da also genau sehr viel eben über diesen Rahmen, diesen engen Rahmen eben geschimpft wird, den LandwirtInnen eben ausgesetzt sind. Ich stehe dann da planlos häufig vor, weil ich denke, ja, aber trotzdem brauchen wir doch ökologische und soziale Bewirtschaftung, so. Aber es sind eben die Strukturen, die das dann häufig eben nicht ermöglichen oder verhindern. Und da habe ich mich gefragt, was tust du denn jetzt konkret, um deiner Utopie irgendwie da näher zu kommen? Oder welche Ansätze gibt es da, ja, zu versuchen, da irgendwie eine Änderung reinzubekommen und die Strukturen irgendwie umzustoßen, sage ich mal.
Genau, ich glaube, das, was du auch gesagt hast gerade nochmal, dass das total fatal ist, dass dieses Soziale gegen das Ökologische ausgespielt wird. Das sehen wir in allen anderen Bereichen auf einer politischen Ebene auch. Aber in der Landwirtschaft haben wir halt immer noch den Anbau von Lebensmitteln versus Naturschutz, als ob das nicht zusammengehen würde. Und damit spielt man natürlich auch konventionelle gegen ökologisch wirtschaftende Betriebe aus. Ich glaube, das.
Vielleicht, um da einzuhaken, auch gerade wird ja viel darüber diskutiert, okay, wie können wir die Menschen ernähren angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine, weil da ja viel Weizen einfach als Grundnahrungsmittel hergestellt wurde und dann oft gegen Landflächenumnutzung zugunsten von Naturschutz seitens von LandwirtInnen geklagt wird.
Genau, was natürlich total absurd ist, weil das Getreide, was jetzt da ist, geht ja nicht zum Beispiel in die Maghreb-Staaten, wo tatsächlich die Bäckereien zumachen, sondern es geht ja in westliche Länder und wird da als Tierfutter verwendet. Also das muss man sich ja auch überlegen. Es ist eine Frage der Verteilung. Und zu deiner Frage, wie konkret oder was ich konkret mache, um das, genau, also ich glaube, ich als Einzelperson ist gar nicht so der Punkt, aber sozusagen Strukturen, die da versuchen, was zu ändern, sind eben zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft mit der Gemeinwohlverpachtungskampagne. Und ich glaube, dass diese Fokussierung auf dem Boden total relevant ist, weil in dem Moment, wo wir keinen Zugang zu diesen Böden haben, geht uns auch der Handlungsspielraum flöten, also in Bezug auf die Bewirtschaftung, in Bezug auf die Nachhaltigkeit und auch in Bezug auf Ernährungssicherheit. Also desto mehr verschiedene und desto diverser die Landwirtschaft ist, desto resilienter ist sie, desto fähiger ist sie auch, sich an den Klimawandel anzupassen oder sogar ihm entgegenzuwirken. Wenn wir aber keinen Zugang zu Land haben und da nicht vernünftig drauf wirtschaften können, wird es schwierig. Deswegen glaube ich, ist dieser Fokus auf dem Boden total grundlegend, weil das die Lebensgrundlage schlechthin ist. Also egal, ob wir pflanzliche, tierische, was auch immer für Lebensmittel konsumieren, ohne Boden ist es nicht. Genau, deswegen ist, glaube ich, dieser Bodenfokus total wichtig und eben auch diese Verteilung von Land. Und eine andere Sache, die, genau, du hast vorhin das Ackersyndikat angesprochen, da wird eben, das ist so ein bisschen analog zum Mietshäuser-Syndikat, wo es darum geht, Ackerland den Spekulationen am Bodenmarkt zu entziehen und langfristig zu sichern, und zwar auch nicht nur in privaten Händen, sondern eben kollektiv. Das heißt, wir haben auch oft genau dieses Thema Erbschaften und sowas. Also das heißt, das Land ja einfach weiter vererbt wird und Leute, die von außen, zum Beispiel Quereinsteigerinnen, haben es schwer, an Land zu kommen oder an Betriebe und sowas. Und gleichzeitig haben wir eben diese krasse Landakkumulation. Und ich glaube, der gilt es immer vorzubeugen. Also ich glaube, diese Konzentration auch bei außerlandwirtschaftlichen Investoren, dass das richtig uns irgendwann, also oder jetzt schon, das ist absurd und das macht es schwierig, gute Lebensmittel für alle zu produzieren. Genau, ich glaube, das ist was es zu machen gilt. Und gleichzeitig halt auf einer realpolitischen Ebene auch das zu kontern. Also zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, mit dem, wie das Getreide der Ukraine dann gegen Naturschutzmaßnahmen in Deutschland ausgespielt wird. Das sind ja Sachen, die passieren auf einer politischen Ebene. Und da hat zum Beispiel der Deutsche Bauernverband, ist ein riesengroßer Lobbyverein, immensen Einfluss. Und ich glaube, dem etwas entgegenzuhalten, ist tatsächlich relevant, weil diese Stimmen sonst einfach nicht gehört werden. Genau, und auf anderer Ebene ist es natürlich, glaube ich, genauso wichtig, also ich will das auch nicht gegeneinander ausspielen, dass es Menschen gibt, die Anbaumethoden ausprobieren, die zu einer anderen Sortenvielfalt zurückkehren, die Betriebe, die aktuell versuchen oder zumindest den Wunsch haben, ökologisch und sozial nachhaltig wirtschaften zu können, die zu unterstützen. Also ich glaube, die zu unterstützen, deren Produktionsmittel, Existenzgrundlage einfach auch durch den Konsum tatsächlich zu unterstützen. Genau, und denen möglichst viel Handlungsspielraum zu ermöglichen. Und so Systeme wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaften, da sind ja auch ein total guter Ansatz, ne? Also zu sagen, die Produktion wird nicht mehr, da geht es ja da mehr über die Vermittlung von Produktion und Bedürfnissen, wo dann nicht am Markt geregelt werden, sondern durch Mitgliederrunden und auch nicht alle gleich viele zahlen und das versucht wird, solidarisch zu gestalten. Und ich glaube, das ist ein total guter Ansatz, dass der ausprobiert wurde. Ich glaube, wir sehen jetzt auch, es gibt ja ein paar solidarische Landwirtschaften und die Bewegung wird größer. Ich glaube, es gibt jetzt erste Erfahrungen und ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt, die wieder mit reinzunehmen, also zu sagen, okay, wir müssen das breiter aufstellen. Von Gemüse werden wir langfristig nicht alle satt. Wir müssen das auf den Ackerbau erweitern. Wir brauchen Proteine und Kohlenhydrate. Und gleichzeitig wird es dann natürlich komplizierter, weil wir dann Investitionen haben, die über ein Jahr auf jeden Fall weit hinausgehen. Und dann sozusagen die Betriebe und deren Planungssicherheit zu sichern, ist natürlich eine viel umfassendere Sache. Aber ich glaube, das ist das, wo wir jetzt hinkommen können. Oder müssen, und ich glaube, wir müssen uns auch Gedanken machen, also ich will das nicht, ich rede jetzt nicht gegen solidarische Landwirtschaften, sondern ich glaube, dass das total genial ist, dass Menschen das ausprobiert haben, dass da so viele Leute dran teilhaben, und ich glaube, jetzt ist der Schritt, das auszuweiten. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, wie solidarisch die sind, wer ist tatsächlich Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft, solche Sachen.
Ich finde das mega spannend, auch diese Frage von, okay, wie kann man von dem kleinen Experimentierraum solidarische Landwirtschaft in bestimmten sozialen Gruppen kommen zu einer weit größeren Ernährung, vielleicht in globalen Maßstäben, die es ja auf jeden Fall braucht. Oft habe ich das Gefühl, dass diese finanzielle Frage, die du ja auch stark betont hast, dass die einfach nach wie vor dafür sorgt, dass Experimente klein bleiben und dass viele LandwirtInnen das Risiko einfach nicht eingehen können, nachhaltiger zu wirtschaften. Was würdest du sagen, braucht es da an strukturellen Veränderungen? Wie können diese strukturellen Veränderungen aussehen, damit solche nachhaltigen Methoden in die Breite kommen?
Genau, also ich glaube, was es auf jeden Fall auch noch braucht, ist der Aufbau vertikal solidarisch organisierter Produktionsketten, weil wir zum Beispiel das Lebensmittelhandwerk in jedem Fall mitdenken müssen. Also es funktioniert nicht. Zum Beispiel, wenn wir in der Landwirtschaft Getreide anbauen und das an herkömmliche Mühlenbäckereien, wie auch immer geht, dann muss das standardisiert sein. Dann muss der Inhalt dieses Getreides, der Klebergehalt und verschiedene andere Faktoren, der muss stimmen, sonst funktionieren die Backvorgänge nicht so industrialisiert, wie sie sind. Das heißt, wir brauchen mehr kleinere Bäckereien, die auch zum Beispiel mit Schwankungen in den Qualitäten und den Sorten und so weiter damit umgehen können. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, wo wir auf jeden Fall ran müssen, oder auch die Molkereien und alles, ne? Also das sind ganz viele Sachen, wo wir, glaube ich, das Lebensmittelhandwerk immer mitdenken müssen strukturell.
Also vertikal heißt dann in dem Zusammenhang entlang der kompletten Wertschöpfungskette eines Lebensmittels alle einzelnen Betriebe, Organisationen solidarisch miteinander sind.
Ja, also das klingt jetzt krass, wenn du das so sagst, aber ich glaube eigentlich schon. Also ich glaube, wir müssen schon dahin kommen zu überlegen, was machen wir denn mit dem Getreide, wenn wir das nicht herkommen. Also schon, wenn funktioniert nicht nur, wenn der Anbau solidarisch ist, sondern die Verarbeitung muss natürlich auch anders organisiert werden. Und ich glaube, zentral ist dabei halt Nahrungsmittelproduktion, das ist jetzt schon eine sehr, sehr ferne Utopie, aber schon entkoppelt von einem Markt zu denken, weil das ist ja die Existenzgrundlage, und dass zum Beispiel am Weltmarkt auf Nahrungsmittel spekuliert wird, ist der Grund dafür, dass Menschen verhungern. Das heißt, es ist eine Frage der Verteilung, und deswegen glaube ich schon, dass es total relevant ist, da einzusetzen. Und es ist der gleiche Mechanismus, der es verhindert, dass wir ökologisch wirtschaften können oder klimaangepasst oder vielleicht auch dem Klimawandel entgegenwirkend Land bewirtschaften. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, wieso ich glaube, dass diese Produktionsketten mitgedacht werden müssen. Aber zu dieser strukturellen Ebene wollte ich noch sagen, dass es natürlich in dem Fall politisch total brisant ist, weil das ist jetzt nichts, wo wir sagen können, naja, wir bauen das von unten einfach anders auf. Und das funktioniert vielleicht im Sinne von solidarischen Landwirtschaften, wo eine Existenzgründung noch relativ einfach ist im Vergleich zu einem großen Betrieb mit viel, viel höheren Investitionen. Also wir sehen es gerade bei der Tierzahlenreduktionsdebatte. Es ist ja total umstritten, dieses, nee, wir müssen aus der Massentierhaltung raus. Aber das kann man politische Vorschriften machen, ja. Aber natürlich stellen sich alle Betriebe quer. Also es ist natürlich auch eine Frage des Wollens. Aber es ist auch materiell ein Problem, dass diese Ställe auf Jahrzehnte abbezahlt werden müssen. Das heißt, wenn Leute investiert haben, können die tatsächlich, also es sind andere Zeiträume, in denen wir denken müssen. Man kann nicht von heute auf morgen einen Schweinemastbetrieb einfach umstellen. Das funktioniert nicht, vor allem nicht, wenn die komplette Infrastruktur dieses Betriebes darauf ausgerichtet ist und abbezahlt werden will. Und dann kommt natürlich die Politik ins Spiel, wo man eigentlich sagen müsste, naja, wenn das das Ziel ist, weil wir Klimaziele vielleicht erreichen wollen, nee, ganz sicher wollen wir die erreichen, ich habe das jetzt nur so gesagt, dann kommen wir nicht umhin, uns zu überlegen, was machen wir mit diesen Betrieben. Und dann müssen wir vielleicht auch drüber nachdenken, also das ist natürlich dann eine total kontroverse Debatte zu sagen, muss man diese Betriebe und diese Landwirtinnen entschulden, obwohl man vielleicht auch schon vor 10, 20 Jahren oder auf jeden Fall vor 5 Jahren wusste, auf was es rausläuft und die Ziele klar waren. Aber ich glaube, man muss die Debatte führen, weil wir sonst da nicht weiterkommen. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auf ganz vielen Ebenen. Und das ist, glaube ich, was, wieso wir nicht um die politische Ebene außenrum kommen, weil diese strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft gemeinschaftlich getragen werden müssen. Das können nicht einzelne Betriebe einfach ändern. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch alle davon betroffen, das mitzudenken.
Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke und die ganzen Fäden, die du schon mal aufgemacht hast. Ich finde es total spannend. Und jetzt darfst du dir für die nächste Pause nochmal einen Song wünschen, Anne.
Ja, ich wünsche mir Die Rute von Arbeitstitel Tortenschlacht. Ich dachte, es geht ja um Utopien und da geht es darum, dass die Rute neu berechnet wird. Ich dachte, das passt. Genau. Viel Spaß.
Voll schön. Bis gleich.
Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Anne bei uns zu Gast und wir sprechen über ihre Utopie einer gemeinwohlorientierteren Bodenvergabe. Wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Herausforderungen in der Landwirtschaft vorherrschen, wie komplex das ganze Thema ist. Wenn du dich mit LandwirtInnen unterhältst, was kommt dir da entgegen? Wie nimmst du das wahr, die Stimmung unter LandwirtInnen in Deutschland?
Also ich glaube, dass das in Teilen, das ist eine spannende Frage, dass das sehr unterschiedlich ist, in welchen Blasen man sich da auch aufhält. Also wenn man jetzt irgendwie mit vor allem ökologisch wirtschaftenden Betrieben spricht, sind das natürlich teilweise andere Themen als mit Leuten, die konventionell wirtschaften. Und ich glaube trotzdem, dass es Themen gibt, die beide Gruppen verbinden. Aber es gibt eben schon diese politische Agrarlandschaft, würde ich sagen, teilt sich primär schon in den Deutschen Bauernverband und in die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft so ein bisschen auf, was eigentlich sehr schade ist. Sag nochmal die Frage, sorry.
Was nimmst du wahr, wenn du mit Bäuerinnen und LandwirtInnen sprichst?
Na, ich nehme wahr, dass die alle, egal ob ökologisch oder konventionell wirtschaften, dass sie unter einem Wahnsinnsdruck stehen. Also es ist ein wahnsinniger Druck, Profit zu erwirtschaften, die Betriebe halten zu können. Gerade nach zum Beispiel dem Dürresommer 2018 haben viele Betriebe auch ihre Reserven aufgebraucht gehabt. Also es ist unklar, ob die sich halten können. Und das sind schon in der Regel sehr existenzielle Probleme. Also auch Betriebe, du hast es am Anfang erwähnt, Betriebe geben auf, Höfe sterben, haben wir reihenweise die ganze Zeit. Und auch dann natürlich irgendwie dieses Ausgespiele der Politik oder auch von Seiten der Verbraucherinnen, dass Landwirtinnen es ja auch nie richtig machen können auf eine Art, ne? Also auf der einen Seite sind sie irgendwie diejenigen, die die Umwelt verschmutzen, also Nitratbelastungen in zum Beispiel Niedersachsen oder so ist ja ein totales Problem. Und gleichzeitig wird von ihnen total viel erwartet, also diese ganzen Vorschriften und Auflagen und so engen natürlich auch ein, sind natürlich auch total wichtig, irgendwelche Standards zu setzen, gerade in Bezug auf Umweltschutz. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen dieses Ding von, egal von welcher Seite, kriegen sie irgendwie auf den Deckel. Und ich glaube, dieses Gefühl ist schon weit verbreitet. So, es nicht richtig machen zu können, es niemandem recht machen zu können und schon so ein bisschen ja, der Arsch für alles zu sein.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen, auch so irgendwie aus Gesprächen, die ich manchmal so führe. Und ich habe mich da gefragt, was ist deine Perspektive darauf? Wie können wir uns als Menschen, die ja häufig in der Stadt leben, die von den Prozessen da auch ein Stück weit einfach entfremdet sind, was in der Landwirtschaft irgendwie passiert, genau, und gerade wahrscheinlich häufig irgendwie, ne, auch belächelnd auf Landwirtschaft, auf Bauern in Anführungszeichen schauen. Wie können wir uns da eigentlich gut solidarisch zeigen? Wie können wir unterstützen? Ja, und da vielleicht irgendwie eher cool unterwegs zu sein, so sag ich mal.
Ja, ich glaube, was total wichtig ist, ist zum Beispiel, sich auch einfach persönlich da die Themen nicht ausspielen zu lassen. Also das Ökologische nicht gegen das Soziale in der Landwirtschaft ausspielen zu lassen oder auch nicht Naturschutz gegen Lebensmittelproduktion ausspielen zu lassen. Oder was wir jetzt viel sehen, ist das Ausspielen von Energie, Pflanzenproduktion gegen Lebensmittelproduktion oder Futtermittelproduktion gegen Lebensmittelproduktion und so weiter. Und ich glaube, in Teilen muss man da natürlich Prioritäten setzen. Also ich würde in jedem Fall sagen, sind Lebensmittel irgendwie zu bevorzugen und jetzt nicht zum Beispiel Futtermittel, weil wir dann einfach viel mehr Energie brauchen, um Fleisch zu produzieren, als um pflanzliche Lebensmittel zu produzieren. Und es natürlich total irre ist, was die Massentierhaltung sowohl an Umweltschäden als auch an sozialen und so weiter anrichtet. Ich glaube, was wir auch machen können in der Stadt, ist zu schauen, das ist natürlich eine spannende, naja, ich würde das nicht so absolut so sagen, weil das natürlich auch die Frage ist, wer kann sich welche Lebensmittel leisten. Deswegen finde ich das total problematisch, eigentlich zu sagen, naja, jetzt kauft einfach nur alle Bio und dann passt schon. Passt nicht. Aber es ist natürlich gut, lokale Betriebe zu unterstützen. Oder Betriebe, die vielleicht auch nicht biologisch zertifiziert sind, von denen man aber weiß, dass sie vernünftig produzieren. Und ich glaube, da ist es auch total spannend, einfach mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also wir haben ja in Flensburg zweimal in der Woche den Wochenmarkt und ich glaube, es ist einfach total, kann total spannend sein, einfach mal mit den Erzeugerinnen ins Gespräch zu kommen und sich zu fragen, wie werden denn die Lebensmittel, die ich konsumiere, angebaut oder genau, sich darüber zu unterhalten und auch einfach Wert, also ich glaube, eine Wertschätzung für die Landwirtschaft per se ist, glaube ich, einfach gut, eine wertschätzende Haltung gegenüber Lebensmitteln zu haben. Und auch zum Beispiel aus einer städtischen Perspektive ja, Kämpfe in der Landwirtschaft zu unterstützen. Also zum Beispiel die Gemeinwohlverpachtungskampagne, diese Vergabekriterien und das alle, das geht ja uns alle an. Gleichzeitig sind es Landwirtinnen, die gerade diese Kampagne voranbringen und das einfordern. Aber eigentlich könnten wir das alle einfordern, also unabhängig davon, ob wir in der Stadt oder auf dem Land wohnen. Und auch, ich glaube, diese Parallelen zu sehen, zum Beispiel zwischen den Mieten in der Stadt oder den Mieten, die in die Höhe schießen, diese Debatte um Mietpreisbremse oder Enteignungen in Berlin von Wohnungskonzernen, dass nicht auf Wohnraum spekuliert wird und so, das lässt sich ja eins zu eins auf Pachtverhältnisse übertragen. Das heißt, das sind zum Beispiel eigentlich Kämpfe, die wir, finde ich, zusammenkämpfen müssten.
Jetzt ist das ein unfassbar komplexes Thema. Wir haben gerade schon einen Haufen unterschiedlicher Stränge angesprochen und vieles davon können wir einfach aus Zeitgründen auch gar nicht näher ausführen. Wenn ich mich mit LandwirtInnen unterhalte, dann habe ich oft auch gespiegelt bekommen, dass eine große Entfremdung wahrgenommen wird, eben gerade von Städterinnen oder auch Leute, die im Dorf leben, aber mit der Landwirtschaft nicht mehr viel am Hut haben. Die Zahl der Betriebe wird ja auch immer kleiner. Die Anzahl der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, sinkt jedes Jahr. Hast du eine Idee, wie man dieser Entfremdung direkt entgegenwirken kann? Wie kann man sich trotzdem sinnvoll da einbringen und über Landwirtschaft sprechen?
Also ich glaube, dass es ja, das ist auch die Frage, ob das Einzelpersonen so in sich auflösen können. Aber ich glaube, dass das auf einer politischen Ebene schon total relevant ist, sich anzuschauen, was passiert eigentlich, wie sind die Strukturen, unter denen die Lebensmittel, von denen wir alle abhängen, produziert werden. Da kommen wir auch um die globale Ebene zum Beispiel nicht drum rum. Also wir können uns schon entscheiden, ob wir Kaffee trinken, jetzt nicht auf einzelne Produkte irgendwie abzielen, aber wenn Kaffee in Guatemala angebaut wird, wo Menschen einfach hungern und da keine Grundnahrungsmittel angebaut werden, dann können wir uns hier natürlich schon fragen, konsumieren wir solche Produkte? Und gleichzeitig ist es natürlich was, was sich nicht restlos über den Konsum auflösen kann. Also wir sind in Strukturen, wo ich nicht glaube, dass Individuen durch ihren Konsum die Strukturen ändern können. Aber natürlich ist es irgendwie eine Entscheidung, die wir trotzdem auch noch haben. Wie war die Frage?
Nee, du hast sehr gut geantwortet, finde ich schon, auf die Frage. Also es ist, genau, die Frage war so ein bisschen, wie kann man persönlich dieser Entfremdung entgegenwirken? Also wie kriegt man wieder als Mensch, der zum Beispiel in der Stadt wohnt und nicht irgendwie auf dem Land aufgewachsen ist oder keinen Kontakt hat zu LandwirtInnen, wie kriegt man das hin, da wieder ins Thema reinzukommen und sich auch irgendwie eine Stimme, ja, oder sich an der Diskussion oder an dem Prozess sinnvoll zu beteiligen. Weil das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für viele Menschen, weil es ein enorm komplexes Thema ist. Und sich da zu beteiligen, ist, glaube ich, schwierig für viele.
Also was die Beteiligung angeht, glaube ich, ist es in vielen Städten mittlerweile etabliert, dass es Ernährungsräte gibt. In Flensburg gibt es den bisher nicht. Ich glaube aber, dass das ein total spannendes Thema ist, weil dort eben verschiedene Akteure an einem Tisch sitzen. Das heißt, es sitzen die Leute dort, die in der Landwirtschaft produzieren, es sitzen aber auch die Leute da, die konsumieren und ganz viele andere zivilgesellschaftliche Akteure. Und ich glaube, allein das, dass es darüber überhaupt Gespräche und Aushandlungsprozesse gibt aus diesen verschiedenen Perspektiven, ist total relevant. Und sich daran zu beteiligen, kann man, glaube ich, alle nur ermutigen. Zum Beispiel. Und was natürlich auch möglich ist, ist zum Beispiel, ich meine, wir haben in Flensburg ja auch die solidarische Landwirtschaft, dann können die Leute einfach Mitglied werden und teilhaben. So Sachen auszubauen. Das denke ich total relevant. Und diese Entfremdung ist, glaube ich, was, ich glaube, das ist total wichtig, das anzugehen. Also es gibt ja auch von Betrieben Tage der offenen Türen oder wie auch immer, aber sich einfach auch mal anzuschauen, wie kommt denn so eine Kartoffel aus der Erde und wie kommt die da rein und wer holt die da raus und wie wird die rausgeholt und wie, also diese Prozesse zu vergegenwärtigen und mal zu schauen, was steckt denn in so einem Nahrungsmittel eigentlich alles drin. Die fallen ja nicht vom Himmel. Also das ist ja eine krasse Arbeit, die da drin steckt. Und ich glaube, sich das, ja, das wertzuschätzen und das sehen zu können, da können wir alle unseren Blick regelmäßig schärfen.
Du hast eben schon mal kurz auf die internationalen Verbindungen von Landwirtschaft auch irgendwie aufmerksam gemacht und bist darauf eingegangen. Und mich würde noch mal interessieren, was du da noch siehst an globalen Verknüpfungen rund ums Thema Landwirtschaft. Die sind mit Sicherheit auch total vielfältig und alles können wir nicht aufgreifen, aber vielleicht magst du da noch mal ein paar Gedanken teilen.
Nee, ich glaube, das ist eine umfangreiche Frage auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Verflechtungen und diese Abhängigkeitsstrukturen auf jeden Fall sehr kolonial geprägt sind und dass das total problematisch ist. Also wir haben sowohl, was zum Beispiel Landbesitz, Landeigentum und so Sachen angeht, krasse Abhängigkeiten, was den globalen Süden, den globalen Norden angeht, auch was die Investitionen angeht, wer bestimmt, wie Landwirtschaft wo gemacht wird, also zum Beispiel die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank oder des Internationalen Währungsfonds. Die zwingen Bäuerinnen eine Landwirtschaft zu machen, die in Regionen vorher so nicht gemacht wurde, die eine Abhängigkeit von Düngemittelkonzernen, Saatgutkonzernen und so weiter nach sich ziehen, von denen vor allem der globale Norden profitiert. Und ich glaube, das ist total problematisch. Und gerade am Beispiel des Saatguts können wir das irgendwie, glaube ich, gut aufmachen. Also Saatgut ist, historisch war das ein Gemeingut, davon gab es eigentlich immer zu viel, das konnte man über Regionen hinweg austauschen. Da gab es eigentlich, genau, das war eigentlich kein Mangelgut oder so. Und gleichzeitig ist es heute was, wo wir Patente drauf haben. Wir haben da Lizenzen drauf. Irgendwelche Konzerne sichern sich die Rechte an einzelnen Gensequenzen. Und das ist natürlich total absurd, weil dadurch die Sortenvielfalt total verringert wird. Wir sind weniger fähig, durch diese Einengung der Sortenvielfalt auf Klimawandel zu reagieren, uns anzupassen, aber auch generell viel weniger resilient. Also muss man sich vorstellen, wenn wir jetzt eine primäre Maissorte haben, die angebaut wird und irgendwann kommt ein Schädling oder eine Krankheit, die genau diese Sorte dahin rafft, dann bricht natürlich total viel Ertrag ein, während wenn wir auf eine größere Vielfalt setzen, wir fähiger sind, solche Sachen auszugleichen. Und das passiert ja in einem globalen Maßstab. Also ich glaube, es sind so 5, 6 Saatgutkonzerne, die so richtig ein dolles Monopol da drauf haben. Und das ist eigentlich ziemlich irre, so wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet. Also zum Beispiel Monsanto hat so wenig Sorten eigentlich überhaupt im Angebot, dass das klar ist, dass das irgendwann kippen wird. Also es ist eine krasse Abhängigkeit von diesen Konzernen. Und da ist es total spannend, dass zum Beispiel in Indien gibt es so, oder auch in Rumänien gibt es auch Saatgutbewegungen, wo einfach Saatgut geteilt wird und vor allem das Wissen darüber, also auch das Wissen, wie baut man Saatgut an, wie geht man rein, wie wird gezüchtet, dieses ganze Wissen drumherum geht ja auch verloren. Und dass diese Saatgutbanken eben versuchen, dieses Wissen weiterzugeben. In Indien gibt es so eine ganze Bewegung und eben versucht wird, eine Sortenvielfalt wiederherzustellen und so weiter. Mhm. Und genau, man sieht das auch in der Ukraine gerade eigentlich, dass die ja totale Lieferengpässe bei den Saatgutsachen hatten. Und das ist natürlich total spannend, weil das Getreide liegt ja eigentlich dort. Mhm. Und trotzdem haben sie einen Saatgutmangel und es sind total krasse Abhängigkeiten und krasse Abhängigkeitsstrukturen, die den Anbau teilweise verhindern.
Genau, du hast jetzt eben schon von unterschiedlichen anderen Bewegungen im globalen Süden irgendwie nochmal erzählt gehabt, gerade die Saatgutgeschichte irgendwie nochmal. Und mich würde nochmal interessieren, welche Bewegungen oder Protestformen es hier vielleicht in Deutschland auch gibt, die irgendwie erfolgreich waren oder wo du Potenzial siehst.
Also ich glaube, dass man da ganz doll aufpassen muss, weil es sehr rechte Bauernproteste oder von rechts unterwanderte Bewegungen gibt in der Agrarbewegung in Deutschland. Das heißt, ich würde jetzt ab jetzt nur für die progressive Agrarbewegung sprechen. Erfolgreich war zum Beispiel die Ackerbesetzung Neu-Eichenberg. Das ist eine kleine Gemeinde in Nordhessen. Und da sollten 80 Hektar Boden, die 80 Bodenpunkte hatten, also richtig guter Boden, das ist somit einer der, schon ein sehr, sehr fruchtbarer Boden, sollte versiegelt werden und es ging um eine Fläche mitten in einem Dorf und da sollte ein Logistikgebiet hin. Und dann gab es eine Bürgerinitiative, die sich schon ein paar Jahre dagegen gestellt hatte und konnte irgendwann nichts mehr ausrichten. Und dann gab es eine Besetzung. Und ich glaube, das ist ein sehr gelungenes Beispiel dafür, weil im Endeffekt wurde das verhindert, diese Versiegelung, wie Bürgerinitiativen, Besetzung und Kommunalpolitik eigentlich Hand in Hand arbeiten müssen oder Vertreterinnen der Kommunalpolitik, um im Endeffekt wirklich solche Projekte zu verhindern. Und das ist in dem Fall total relevant, weil man halt die Versiegelung gestoppt hat. Also Lennart hat es ja ganz am Anfang aufgemacht mit was Versiegelung eigentlich mit Boden macht. Also Boden ist, wenn er einmal weg ist, ist er auf eine Art kaputt. Also es ist nicht, dass man dann entsiegelt und dann ist der Boden wieder fruchtbar und man kann da lustig fröhlich wieder irgendwie Nahrungsmittel drauf anbauen. So funktioniert das nicht. Deswegen ist es total relevant eigentlich, dass wir die Böden davor schützen, also vor Versiegelung schützen, auch unter Klimawandelaspekten. Also Starkregenereignisse können auf versiegelten Böden natürlich richten viel mehr Schaden an, als wenn der Boden Wasser aufnehmen kann und so weiter. Und nochmal zu den Protestformen, also diese Ackerbesetzung, das ging auch um Fläche, da sind wir wieder beim Bodenthema, das war öffentliches Land, also diese Fläche hat eigentlich der Hessischen Landesgesellschaft, der HLG, gehört, heißt eigentlich allen, aber es war natürlich überhaupt keine gemeinwohlorientierte Vergabe, wenn das an einen Investor geht, der halt eben am meisten dafür zahlt. Und die Gemeinde aber, und das zeigt, finde ich, schon strukturelle Probleme auf, eben auch Schulden, zum Beispiel für den Planungsprozess, die dann schon irre hoch waren nach der ganzen Zeit, ja irgendwie begleichen muss. Also allein durch die Planungsprozesse und das Ausschreibeverfahren, die Kosten so hoch waren, dass sie eigentlich darauf angewiesen waren oder zumindest so argumentiert wurde, um das Geld wieder reinzuholen. Also da haben wir natürlich auch die Abhängigkeit von Gemeinden und Kommunen, von Ländern und Bund, also auch einen Wachstumszwang, wo Kommunen wachsen müssen. Und das um Gelder überhaupt, die Gelder fließen. Und das ist natürlich total absurd. So, genau, dann ist es kein Wunder, dass so Flächen vergeben werden. Und aktuell gibt es auch eine Ackerbesetzung, und zwar in Wolfsburg. Also die Neu-Eichenberg wird gerade abgebaut, die in Wolfsburg aufgebaut. Und da geht es halt darum, dass VW eine Fläche, die eigentlich eben auch der Stadt gehört, die wollen da ein neues Chipwerk drauf bauen. Das ist die Trinity-Sache. Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist total cool. Wenn Leute in der Nähe sind, kann man ja schnell von Hannover aus vielleicht mit dem Zug mal vorbeischauen. Und ich glaube, das ist total wichtig, solche Sachen zu unterstützen.
Passiert endlich mal was in Wolfsburg, das ist doch auch schön. Nicht, dass ich was gegen Wolfsburg hätte, das klingt jetzt vielleicht so.
Ich wollte gerade fragen, welche Verbindung hast du denn? Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Pause und für diese Pause darfst du dir noch einen Song wünschen, Lennart.
Genau, ich wünsche mir heute Music for a Sushi Restaurant von Harry Styles.
letztes Mal noch herzlich willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind mittlerweile schon am Ende unserer Folge angekommen und heute ist Anne bei uns zu Gast gewesen. Und wir haben über Boden bzw. Böden gesprochen und die Vergabe von Flächen und der Umgang mit Flächen und eben auch die besonderen Herausforderungen für LandwirtInnen. Anne, jetzt hast du noch mal die Möglichkeit, irgendwas zu ergänzen oder auf irgendwas hinzuweisen. Wenn dir noch irgendwas wichtig ist, dann wäre jetzt noch mal der Raum, deine Gedanken mit uns zu teilen.
Also was ich noch mal sagen wollte, ist, dass zum Beispiel in Ostdeutschland, da gibt es die Flächen, die ehemals von den Enteignungen da sind. Und das wird von der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, die dem Finanzministerium unterstellt ist, also der Nachfolge der Treuhand gerade verwaltet. Und diese Flächen werden vergeben. Das waren ursprünglich 1 Million Hektar. 92.000 sind noch übrig. Und diese 92.000 Hektar sollen laut Koalitionsvertrag gemeinwohlorientiert vergeben werden. Jetzt hat Lindner noch so einen kleinen Schlenker gemacht und wollte das zwischenzeitlich mal ignorieren und aufkündigen und anderweitig vergeben. Also diese Flächen weiterhin verscherbeln, wie die anderen Hektar davor. Jetzt sind sie wieder dabei, dass sie die gemeinwohlorientiert vergeben. Da gab es zwischendrin eine Petition auch von der AWL, die da darauf aufmerksam gemacht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, was versteht die Koalition unter gemeinwohlorientiert? Und da ist es, glaube ich, total wichtig, dass Leute Bescheid wissen, wenn das nochmal in den Medien ist oder es nochmal zu einem Protest kommt, weil gemeinwohlorientiert ja auch ein sehr relativer Begriff ist. Und es da nochmal zu Protest kommt, dass das unterstützt wird und Leute mitdenken und wissen, um was es geht, wenn sie das lesen. Genau, ich glaube, das wäre es dann.
Ja, vielen Dank dir nochmal für diesen kleinen Unterstützungsaufruf und auch nochmal ganz allgemein vielen Dank an dich, dass du heute dabei warst und so viele Einblicke uns irgendwie hast geben lassen in das große und breite Thema Landwirtschaft. Also schön, dass du da warst.
Ja, danke, gerne.
Und wenn ihr Zuhörende auch mal Lust habt, bei uns bei der Utopienwerkstatt dabei zu sein, dann könnt ihr euch immer gerne direkt selber an uns wenden. Und zwar könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben an flensburgsutopienwerkstatt@mail.de oder aber uns auch bei Instagram finden und uns da schreiben. Da heißen wir auch Flensburgs Utopienwerkstatt. Und wir sind auch immer offen für Anregungen und Kritik. Genau, also schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig.
Ansonsten hört ihr uns jeden zweiten Donnerstag im Monat oder immer auf Spotify. Dort einfach Flensburgs Utopienwerkstatt suchen und auch bei allen anderen Podcast-Plattformen. Und dann bleibt uns nichts mehr weiter zu sagen, als bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Tschüss, macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.